SWR 2 Wissen.
Sie haben ja alle sicherlich die Star Wars-Serie gesehen und Sie wissen, wie dort der Planet Tatooine zwei Sonnen umkreist hat. Und es gibt ja auch das berühmte Bild von dem Protagonisten, wie er dort steht und im Hintergrund gehen die beiden Sonnen unter. Und beide Sterne werden Sie beleuchten, Sie werden also zweimal angestrahlt und dadurch haben Sie natürlich auch, wie man so schön sagt, zweimal Ihren eigenen Schattenwurf. Ja, Sie werden also niemals alleine sein.
Die Filmfiktion der 70er Jahre ist von der Realität eingeholt worden. Denn mittlerweile wissen Astronomen, solche Planeten gibt es wirklich.
We don't expect Luke Skywalker or anything else to be living on Kepler 16b.
Wir erwarten nicht, dass Luke Skywalker auf Kepler 16b lebt. Aber wenn wir diesen Planeten besuchen könnten, sähen wir einen Himmel mit zwei Sonnen, genauso wie Luke Skywalker ihn sah.
But if you could visit there, you would see a sky with two suns, just like Luke did.
Exoplaneten. Die Suche nach einer zweiten Erde. Eine Sendung von Guido Meyer.
Kepler 16b, nicht eben ein romantischer Name für einen Planeten. Im Sonnensystem tragen alle Planeten Namen römischer Götter, vom Götterboden Merkur ganz innen bis zum Meeresgott Neptun ganz außen. Doch für alle anderen Planeten gibt es nicht genug Götter. Die Zahl nachgewiesener Exoplaneten bewegt sich derzeit auf die 4000 zu. Da bleibt Astronomen keine Wahl, als sie nach den Teleskopen zu benennen, mit denen die Planeten entdeckt wurden, und sie dann einfach durchzunummerieren.
Das Kepler-16-System ist ein System, wo der Planet beide Sonnen umkreist. Das heißt, die Sterne sind im Zentrum des Systems und der Planet umkreist beide Sterne gleichzeitig.
Wilhelm Clay ist Astrophysiker an der Universität von Tübingen und auf der Jagd nach Exoplaneten. So nennen Wissenschaftler Planeten, die andere Sterne umkreisen als den unseren. Deswegen auch ihr alternativer Name Extrasolar, also jenseits der Sonne. Die 8 Planeten des Sonnensystems nämlich sind bei weitem nicht die einzigen Planeten in der Galaxis. So befindet sich der Planet Kepler 16b 200 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Schwan. Das gesamte System besteht aus einem orangen Stern, etwas kleiner als die Sonne, und einem zweiten Stern, nur ungefähr ein Fünftel so groß wie die Sonne und tiefrot. Alle 41 Tage umkreisen sich beide Sterne gegenseitig, das heißt, sie kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt ungefähr in der Mitte. Weiter draußen zieht ihr Exoplanet Kepler 16b von der Größe Saturns seine Bahn. Sie führt ihn einmal alle 229 Tage um seine beiden Sterne herum.
Und das ist schön, Sie haben ja auch nicht nur einen Sonnenuntergang, Sie haben ja jeden Tag praktisch zwei Sonnenuntergänge. Also es ist ein doppelt so schönes Ereignis, auf diesem Planeten zu leben.
Noch vor wenigen Jahren galt es als ausgeschlossen, dass es solche Konstellationen wirklich geben könnte. Doch das Weltraumteleskop Kepler hat die Wissenschaftler eines Besseren belehrt. Mit diesem Fernrohr im All sucht die amerikanische Weltraumbehörde NASA seit 7 Jahren nach Planeten außerhalb des Sonnensystems. Ein stabiles System bietet einem Planeten genügend Zeit, sich zu entwickeln und damit auch Leben auf seiner Oberfläche zu ermöglichen. Kepler 16b erfüllt diese Bedingungen. Doch damit Leben entsteht, müssen weitere Bedingungen stimmen. So muss der Abstand eines Planeten zu seinem Stern genau richtig sein. Denn ohne Temperaturen, die flüssiges Wasser ermöglichen, ist die Entstehung von Leben so ziemlich ausgeschlossen. Ist es auf der Oberfläche weder zu heiß noch zu kalt, befindet sich der Planet in der sogenannten habitablen Zone, dem Abstand zum Stern also, in dem es sich leben ließe. Aber könnten sich Kepler 16b und die anderen Planeten dieses Doppelsternsystems in einer lebensfreundlichen Zone um gleich zwei Sterne befinden?
Ja, es ist durchaus möglich, gerade weil sie auch stabil sind, dass dort die Planeten in der sogenannten habitablen Zone sich befinden. Das heißt, in einem Bereich, wo die Temperaturen einigermaßen moderat sind, sodass wir flüssiges Wasser haben können. Man muss dabei nur bedenken, dass durch die Anwesenheit des zweiten Sterns die Bahn nicht so kreisförmig ist, wie wir es aus dem Sonnensystem kennen.
Auch die Bahn des Planeten Erde ist nicht perfekt kreisförmig. Dennoch befindet sich die Erde permanent in der habitablen Zone des Sonnensystems, hat also ständig den richtigen Abstand zur Sonne, auch wenn dieser leicht schwankt. Doch andere Welten, andere Sitten.
Durch die Störung der beiden anderen Sterne kann die Bahn deformiert sein, sodass sie etwas exzentrischer ist, etwas eiförmiger wird, sodass der Planet periodisch aus dem Bereich der Habitabilität herauswandern kann und wieder hereinwandern kann. Das heißt, wir haben nicht eine Konstantheit des Klimas, so wie wir es von der Erde her kennen.
Und dies könnte eine Herausforderung sein für Leben auf Kepler-16b. Es müsste sich permanent wechselnden klimatischen Bedingungen anpassen. Ob das realistisch ist, wissen Astrophysiker nicht. Sicher ist, es gibt solche Exoplaneten, die möglichem Leben eine gewisse Flexibilität abverlangen. Sie heißen Supererden, erklärt Alessandro Morbidelli. Der italienische Astronom untersucht am Observatorium der Côte d'Azur in Nizza speziell die Entstehung von Planeten und deren Wanderungsbewegungen, auch die von Supererden.
A super Earth is a planet that has a mass comparable to the Earth mass.
Eine Supererde ist ein Planet, der bis zu 20 Mal so viel Masse hat wie die Erde. Solche Planeten entdecken wir ständig. Wir schätzen, dass ungefähr die Hälfte aller Sterne über diesen Typ von Planet verfügt. Ihn zeichnet aus, dass er seinen Stern in einer Entfernung umkreist, die geringer ist als der Abstand Merkurs von der Sonne.
Merkur ist der sonnennächste Planet. Er liegt weit außerhalb der habitablen Zone des Sonnensystems, weil er viel zu nah an der Sonne und es auf ihm deswegen viel zu heiß ist. Doch auch wenn Supererden noch näher an ihren Zentralgestirnen sind, können sie trotzdem noch innerhalb der bewohnbaren Zone liegen.
It depends on the mass of the star.
Es hängt von der Masse des Sterns ab. Wir haben Supererden beobachtet um Sterne, die weniger Masse haben als die Sonne. Und damit leuchten sie auch schwächer. Somit befinden sich die Supererden in diesen Systemen exakt in der habitablen Zone, weil sie aufgrund der schwächeren Leuchtkraft des Sterns näher beim Stern liegen. Bei diesen Planeten handelt es sich also um bewohnbare Supererden.
Ein kleiner Planet nahe bei einem großen Stern dürfte wahrscheinlich das gleiche Schicksal erfahren, das den Mond ereilte. Irgendwann hat die massereichere Erde die Eigendrehung des Mondes so weit abgebremst, dass er ihr heute immer die gleiche Seite zuwendet. Wir sehen nie die Mondrückseite.
These planets probably always show the same face to the star.
Diese Planeten wenden ihrem Stern wahrscheinlich immer die gleiche Seite zu. Die Durchschnittstemperatur auf ihrer Oberfläche mag also lebensfreundlich sein. Auf der sternzugewandten Seite einer solchen Supererde ist es jedoch immer Mittag und immer heiß. Auf der sternabgewandten ist es immer Mitternacht und immer kalt. Die Atmosphäre entscheidet darüber, ob solch eine Welt bewohnbar ist oder nicht. Vielleicht vermag sie es, die Wärme gleichmäßig über den Planeten zu verteilen, sodass die Temperaturen überall ähnlich sind.
Es gibt nur eine Möglichkeit, die Atmosphäre eines Planeten richtig schön durchzuwirbeln, sodass die Temperaturen sich überall angleichen, mittels Wind. Hier lässt sich vom Verhalten der irdischen Atmosphäre ganz leicht auf die Bedingungen auf Supererden schließen, meint der Direktor des Zentrums für Weltraum und Habitabilität der Universität von Bern, Kevin Heng.
Wir sind mittlerweile in der Lage, Karten der Atmosphären von Supererden zu erstellen. Die Temperaturverteilung auf diesen Karten verrät uns, dass dort Wind wehen muss. Von einem Exoplaneten konnten wir sogar die Windgeschwindigkeit messen. Die Temperaturen von mehr als 1000 Grad werden dort von Winden verteilt, die 2 Kilometer pro Sekunde schnell sind.
Supererden also haben einiges zu bieten. Dumm nur, dass sie so weit weg sind. Oder andersherum, warum gibt es eigentlich keine Supererden im Sonnensystem? Merkur, Venus, Erde und Mars sind die Gesteinsplaneten im Sonnensystem. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun die Gas- und Eiswelten. Himmelskörper dieser beiden Kategorien, Gas- und Gesteinsplaneten, haben Astronomen auch um andere Sterne gefunden. Beide Planetentypen sind weit verbreitet, genau wie die Supererden. Nur direkt vor unserer kosmischen Haustür, da gibt es komischerweise keine Supererden. Alessandro Morbidelli vom Observatoire de la Côte d'Azur hat eine mögliche Erklärung.
The main difference is that in our solar system we have giant planets.
Der wesentliche Unterschied zwischen dem Sonnensystem und anderen Planetensystemen ist, bei uns gibt es Riesenplaneten wie Jupiter und Saturn. Wir haben beobachtet, dass Supererden meistens nur dann vorkommen, wenn es keine Gasriesen gibt. Sie scheinen der Bildung von Supererden im Weg zu stehen. Sie können all das Material im äußeren Sonnensystem abfangen, aus dem sich ansonsten eine Supererde bilden würde. Deshalb können im inneren Planetensystem nur kleine Himmelskörper entstehen, so wie im Sonnensystem.
So the inner part remains deficient in solids and can only grow small planets like the solar system.
Nicht nur der Krieg der Sterne und seine Sicht auf das Weltall sind mittlerweile von der Wirklichkeit eingeholt. Die Star Wars Filmreihe begann 1977, zu einer Zeit, als noch nicht einmal das Wort Exoplanet existierte. Den ersten seiner Art entdeckten Wissenschaftler 1995. Das ist gute 20 Jahre her. 2014 kam Interstellar in die Kinos. In diesem Film benutzen Astronauten ein Wurmloch als Abkürzung, um zu einer weit entfernten Supererde zu reisen.
Das Müllers Planet.
Kleinere Himmelskörper wie der Mond oder der Mars verfügen über weniger Masse und daher weniger Schwerkraft als die Erde. Daher konnten sich die Apollo-Astronauten hüpfend über den Mond bewegen. Bei einer Supererde à la Müllers Planet wäre das Gegenteil der Fall.
Die Schwerkraft ist anstrengend.
Zu lange durchs All geschwebt?
130% Erdgravitation.
Das Gehen fällt schwer, wenn der eigene Körper mehr wiegt als auf der Erde. Doch mit dem Gehen dürfte das auf den meisten Supererden sowieso so eine Sache sein, meint Alessandro Morbidelli aus Nizza.
Most of the super Earths are probably water worlds.
Die meisten Supererden sind wahrscheinlich Wasserwelten. Von einigen kennen wir die Masse und ihren Radius. Daraus können wir ihre mittlere Dichte ableiten. Und die ist gering. Das bedeutet, dass diese Planeten nicht nur aus Gestein bestehen können. Sie müssen über einen ganz erheblichen Anteil von Wasser verfügen.
Wo ist der
Rest?
In Richtung Berge!
Das sind keine Berge. Das sind Wellen.
Müllers Planet, eine Welt aus Wasser. Für die Entstehung von Leben wären solche Himmelskörper sicherlich ideal, denn die meisten Astrobiologen gehen davon aus, dass das Leben auf der Erde in den Ozeanen entstand und dass flüssiges Wasser auch eine Bedingung für die Entstehung von Leben anderswo ist. Doch egal ob mit oder ohne Wasser, das Leben auf einer Supererde dürfte es schwer haben, vermutet der Astrophysiker und Pionier der Exoplanetenforschung Ati Hatzis vom Karl-Schwarzschild-Observatorium. Von dieser Beobachtungsstation der Thüringer Landessternwarte Tautenburg aus blicken Astronomen seit den frühen 60er Jahren hinaus ins All. Seit 2005 gibt es ja auch ein spezielles Fernrohr für die Suche nach Exoplaneten.
The problem is, when you have such a massive planet, the gravity is very hard.
Das Problem ist, auf einem so massiven Planeten ist die Gravitation sehr hoch. Es könnte durchaus primitives Leben geben, Zellen, Mikroorganismen. Aber höher entwickelte Lebensformen wie Säugetiere oder ganz generell Wesen, die aufrecht stehen können, ob das möglich wäre, das wissen wir nicht. Die Schwerkraft ist nun einmal sehr stark. Welche Art von Leben würde sich dem entgegenstellen können?
Wesen, die nah am Boden leben. Das wären dann in der Tat keine höher entwickelten, wie das Leben auf der Erde zeigt. Und so suchen die Astronomen weiter nach einer zweiten Erde, nach Supererden und nach sogenannten Hot Jupiters, Gasplaneten also, die nahe an ihrem Stern und daher sehr heiß sind. Von vielen kennen Wissenschaftler bereits die Masse, ihre Größe, ihre Anziehungskraft und ihre Temperatur. Es ist bekannt, ob auf ihnen Wind weht und wie weit sie von ihrem Stern entfernt sind. Und das, obwohl Exoplaneten so gut wie immer unsichtbar sind. Sie sind viel zu weit entfernt, um selbst mit den besten Fernrohren gesehen werden zu können. Woher also beziehen Astronomen ihr Wissen? Richard Nelson erforscht an der Schule für Physik und Astronomie der Queen Mary University of London, wie Planetensysteme entstehen und welche Dynamik es in ihnen gibt.
The transit method works, of course, by a planet going in front of its star, blocking out its light.
Mittels der Transitmethode können wir den Radius eines Planeten bestimmen. Wenn er, von der Erde aus gesehen, vor seinem Stern vorbeizieht, blockiert er einen Teil des Sternenlichts. Aus dieser Abdeckung können wir die Größe des Exoplaneten ableiten. Die Häufigkeit dieser Passage vor dem Stern verrät uns etwas über die Umlaufbahn des Planeten.
Schließlich übt auch der kleinere Planet eine Anziehungskraft auf den viel größeren Stern aus. So wie die Erde den Mond zwar gravitativ an sich bindet, der kleinere Mond aber im Gegenzug die Gezeiten auf der Erde auslöst. Genauso lässt der Exoplanet den Stern leicht um einen gemeinsamen Schwerpunkt tanzen. Aus diesen Abweichungen können Astronomen wiederum auf die Masse des Planeten schließen. Und mit der Masse, dem Radius und der Dichte lässt sich ein gutes Profil des Planeten erstellen.
Then you know the mass, you know the radius, you know the density. If you know all three of those, then you really have a very good idea of what the planet is made from.
Gerade die Dichte ist entscheidend, um Aussagen über weit entfernte Himmelskörper treffen zu können. Die Gasriesen des Sonnensystems, Jupiter und Saturn, haben etwa die Dichte von Wasser, eine Tonne pro Kubikmeter. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne und ein Kubikmeter von Jupiter und Saturn würde eine Tonne wiegen.
Die Erde hingegen, die aus Gestein und Metallen besteht, hat eine Dichte von 5 Tonnen pro Kubikmeter. Das ist 5-mal so dicht wie die Gasplaneten. Wenn wir also anhand des Transits eines Exoplaneten vor seinem Stern seinen Radius bestimmen können und durch seine Anziehung seine Masse, erhalten wir die Dichte und vergleichen sie mit der von Erde, Jupiter und Saturn.
Damit können Astronomen sagen, ob es sich bei größeren Himmelskörpern um Gasplaneten oder um Supererden handelt. Die einen kommen für Leben nicht in Frage, bei den anderen wäre es zumindest theoretisch möglich. Aber in 2 Jahrzehnten Exoplanetenforschung haben die Wissenschaftler noch mehr begriffen. Zwar können sie die Exoplaneten nicht sehen, ihr Schwerkrafteinfluss aber erlaubt Rückschlüsse auf ihre Existenz, auf ihre Umlaufbahnen und auf ihre Anzahl.
Das Pendeln des Sterns fällt stärker aus, wenn mehrere Planeten an ihm ziehen. Wir kennen mittlerweile viele Planetensysteme, in denen wir komplexe Eigenbewegungen des Sterns im Zentrum beobachten. Bei einem Planeten wäre das Taumeln ziemlich gleichmäßig. Wird er aber von mehr als einem Planeten umkreist, ist seine Bewegung unregelmäßig. Astronomen wollen bereits 5 oder 6 Planeten um einen Stern ausgemacht haben. Wenn wir genügend Daten haben, können wir wirklich die Spuren von mehreren Planeten und ihrer Schwerkrafteinflüsse in einem Sternsystem nachweisen.
Die Forscher mussten auch lernen, ihren Blick für das scheinbar unscheinbare Treiben im All zu schärfen. Arti Hatzis von der Thüringer Landessternwarte Tautenburg zieht dafür einen Vergleich.
If you go to a basketball game, who are the first people you're going to notice? These men that are 2.5 meters on the court, they're giants.
Wenn Sie zu einem Basketballspiel gehen, wer sind die ersten Menschen, die Sie wahrnehmen? Es sind die Männer auf dem Spielfeld, die mehr als 2 Meter hoch sind. Das sind Giganten. In jeder Menschenmenge werden Sie diejenigen sein, die zuerst auffallen, weil Sie einfach am leichtesten auszumachen sind. Nach den kleineren Leuten müssen Sie sich schon etwas länger umsehen.
The smaller people, you have to look carefully to find them.
Arti Hatzis vom Karl-Schwarzschild-Observatorium fühlt sich beim Besuch eines Basketballspiels so fremd wie in den Weiten des Weltalls, umgeben von Giganten rundherum. Die langen Kerle auf dem Court sind in seiner Welt die Exoplaneten, die den Wissenschaftlern bislang aufgefallen sind.
With exoplanets, it could be that the planets we found.
Vielleicht ist der Grund dafür, dass wir bislang so viele merkwürdige Exoplaneten gefunden haben und keine zweite Erde, eben gerade die Tatsache, dass sie so ungewöhnlich sind. Sie fallen einfach auf. Viel lieber würden wir normale Planetensysteme finden, die unserem ähneln. Die sind aber größtenteils noch unentdeckt.
I think that in terms of finding these, the most of them are undiscovered.
Die meisten bislang bekannten Exoplaneten sind entweder zu groß oder zu heiß. Oder beides. Doch gerade die großen, die sich nah an ihrem Stern befinden, lassen sich nun mal am einfachsten nachweisen. Über die wirkliche Häufigkeit und die Verteilung von Planeten im Weltall sagt dies noch gar nichts aus.
Die Leute fragen mich immer, warum sollen wir immer noch weitersuchen? Habt ihr noch nicht genug Exoplaneten gefunden? Wir haben aber nur die Spitze des Eisbergs entdeckt. Und 6/7 eines Eisbergs und damit der größte Teil seiner Masse und seiner Größe befinden sich unter Wasser.
Most of the mass and the size of the iceberg is underwater.
4000 ist gar nichts. 5000 auch nicht. Gemäßigte Schätzungen gehen von mehreren Milliarden Planeten allein in der Milchstraße aus.
Um diesen unteren Teil des Eisberges zu untersuchen, benötigen wir spezielle Ausrüstung. Wir brauchen ein U-Boot, Taucher und so weiter. Bei Exoplaneten ist es genauso. Größere Teleskope und Teleskope im All sind nötig, um den weitaus größten Teil von Exoplaneten aufzuspüren. Das kostet aber Geld. Und es dauert Jahre, solche Instrumente zu entwickeln. Deshalb wird es lange dauern, ehe wir solche normalen Planetensysteme finden werden.
What I call normal.
Solange weitere normale Planetensysteme nicht gefunden werden, ist es schwierig für die Wissenschaft, den Platz der Erde im All einzuordnen. Wie herausgehoben ist das Sonnensystem? Sind wir eines von vielen? Oder was zeichnet die Sonne und ihre 8 Planeten aus? Die Europäische Weltraumagentur arbeitet derzeit an Plato. Diese Mission soll in den 2020er Jahren mit der Suche nach Exoplaneten beginnen. Vielleicht kann sie etwas Ordnung in diese kosmische Vielfalt bringen. Eigentlich gibt es mehr Fragen als Antworten, je fündiger die Wissenschaftler werden. Nach neuesten Messungen bewegen sich etwa ein Drittel aller Planeten falsch um ihren Stern, also entgegen der Bewegungsrichtung aller anderen Objekte in dem entsprechenden System. Dies widerspricht den herkömmlichen Theorien zur Entstehung von Planeten aus einer Gas- und Staubscheibe. Wie kann das sein? Arti Hatzis von der Thüringer Landessternwarte hat auch keine Erklärung.
Wir wissen immer noch nicht, ob unser Sonnensystem der Normalfall ist. Eine der Hauptfragen, die uns bewegt, ist die, ob das Sonnensystem etwas Besonderes ist oder nicht. So ein Planetensystem wie das unsere zu entdecken, ist etwas, das wir noch vor uns haben. Mein persönliches Gefühl sagt mir, es gibt sie, aber sie sind schwer zu finden. Aber vorher werden wir nicht wissen, ob wir etwas Spezielles sind.
Aber vielleicht müssen Astronomen gar nicht in die Ferne schweifen. Denn das Interessante könnte auch ganz nahe liegen. Der Stern Proxima Centauri trägt seinen Namen, weil er der Stern ist, der der Sonne am nächsten ist. Mit Nähe ist das im All jedoch so eine Sache. Er ist immer noch mehr als 4 Lichtjahre entfernt. Sein Licht ist also länger als 4 Jahre unterwegs, bevor es die Erde erreicht. Und dennoch ist der Nachbar der Sonne vor wenigen Monaten mit einem Schlag interessant geworden.
We have found a planet around Proxima Centauri. The planet is in an orbit of 11.2 days.
Ein europäisches Astronomenteam hat einen Planeten um Proxima Centauri entdeckt. Er umkreist seinen Stern alle 11,2 Tage. Ein Jahr auf diesem Planeten dauert also nur wenig mehr als 11 Tage. Proxima b, so der Name des neuen Planeten, hat sich bislang nur indirekt bemerkbar gemacht durch Schwankungen seines Sterns Proxima Centauri. Proxima b ist demnach ein wenig größer als die Erde. Dies hat das Forscherteam berechnet, zu dem auch Ansgar Reiners vom Institut für Astrophysik der Universität Göttingen gehört. Und siehe da.
This planet is most likely what we call a terrestrial planet.
Der Planet ist sehr wahrscheinlich erdähnlich. Das heißt, er hat eine feste Oberfläche. Er besteht also nicht aus Gas. Wir wissen aber nicht, ob er eine Atmosphäre hat und ob es auf ihm flüssiges Wasser gibt.
Zwar umkreist Proxima b seinen Stern in einem noch kleineren Abstand als im Sonnensystem der innerste Planet Merkur, die Sonne. Da es sich bei Proxima b jedoch um einen kleineren Stern handelt als die Sonne, einen sogenannten roten Zwerg, liegt die lebensfreundliche Zone dieses Systems näher am Stern. Ob Proxima b überhaupt eine Atmosphäre hat, ist ungewiss. Seine extrem langsame Eigendrehung macht auch ein Magnetfeld unwahrscheinlich, das von einer Art Dynamo im Innern eines sich drehenden Planeten erzeugt wird. Solch ein Magnetfeld wäre nötig, um die elektromagnetische Strahlung des nahen Sterns abzulenken. Nur so wäre letztlich Leben möglich. Noch sind viele Fragen rund um die zweite Erde Proxima b unbeantwortet. Eigentlich sind sich die Forscher noch nicht einmal darüber im Klaren, ob Proxima b überhaupt als zweite Erde taugt.
Ja, eigentlich in den letzten Jahren fast jedes Jahr wieder. Wir haben dieses Jahr eine große Schlagzeile gehabt in einem großen bekannten Zeitungsjournal und vor einem Jahr eine ganz ähnliche Schlagzeile. Die Ankündigung der zweiten Erde ist sehr beliebt, um doch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erregen. Alle Jahre wieder.
Heike Rauer arbeitet am Institut für Planetenforschung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Berlin-Adlershof. Zur Planetenforschung gehören eben auch exosolare Planeten und damit mögliche zweite Erden.
Wenn wir heute die zweite Erde wieder angekündigt bekommen, dann ist es leider so, man findet einen Planeten, der entweder sehr klein ist oder man findet einen Planeten in dem Abstand vom Stern, dass man sagt, der könnte habitabel sein, wenn es ein Gesteinsplanet ist und wenn er die richtige Atmosphäre hat. Sie merken, wenn, dann könnte da auch flüssiges Wasser an der Oberfläche sein. Deswegen sind viele der Ankündigungen der zweiten Erden oft ein bisschen optimistisch.
Europas Astrophysiker-Team hat bereits angedeutet, rund um Proxima Centauri womöglich weitere Planeten entdeckt zu haben. Nächstes Ziel sei nun, ein Foto von Proxima b zu schießen. Denn das Licht dieses Planeten sagt etwas über seine mögliche Atmosphäre aus. Auch der Astronom Manfred Geider erforscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt andere Welten in den Tiefen des Alls, und zwar am Bonner Standort des DLR. Er hat eine Idee, wie es weitergehen könnte.
Man könnte Signale hinschicken. Man könnte dann, wenn man Planeten gefunden hat, bei denen man lebensfreundliche Atmosphären gefunden hat, dann könnte man auch mal hingehen, ganz gezielt, was man bislang immer so wahllos gemacht hat, was hinsenden, per Funk, lauschen, ob da eine Antwort kommt. Wer weiß.